Oh Mann, habe ich Durst. Ich bestelle gerade mal eins. Heute aber ausnahmsweise bei der Ferienaushilfe. Ich glaube, das ist die Tochter vom Chef da, von der Stammbeiz. Also quasi der Nachwuchs. Aber wieso erwähne ich eigentlich das so speziell? Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen, Adi.
Salut Fabio, hallo
Du
zusammen.
hast den Wink mit dem Zaunpfahl im Intro hoffentlich verstanden.
Ja, sonst hätte ich mich schlecht vorbereitet, wenn ich es nicht verstanden hätte. Ja, doch, doch. Freue mich
Ja,
über
also.
junge Spieler zu reden. Ist ja so ein Steckenpferd von mir. Wir haben ja schon mal über die ganz, ganz Jungen geredet, aber das ist, glaube ich, schon 3 Jahre her, wo der Oli noch dabei war. Ja, aber das ist ja noch nicht der erste Programmpunkt, oder? Denke ich.
Nein, nein, richtig. Wir fangen immer wie üblich mal an mit einem Mitbringsel und du darfst eigentlich gerade weiterreden.
Schön, ja. Ja, ich habe unter der Woche hat ja Servette gegen Roma gespielt. 4-0, relativ klare Sache gewesen. Ich habe mir dort aber nicht das Resultat oder das Spiel rausgezogen, sondern ich habe mir einen Spieler rausgenommen, wo sich für Kurzarbeit angemeldet hat und das relativ erfolgreich gemacht hat, nämlich der Italiener Lorenzo Pellegrini. Der Mensch ist 12 Minuten auf dem Feld gewesen, hat ein Goal geschossen, eine Vorlage gegeben und einer ist aufs Goal geschossen in dieser Zeit. 9 Pässe gegeben dabei, also 9 Pässe erfolgreich angebracht von 9, also 100% Passquote und ist dann wieder ausgewechselt worden. Und das ist nicht irgendwie in der 90. Minute gewesen, sondern ist in der gerade nach der Halbzeit ist er eingewechselt worden und in der 57. ist er ausgewechselt worden, nachdem er seine Arbeit da hat und zwischenzeitlich auf 2-0 und 3-0, auf 4-0, auf 3-0 vorbereitet, das 4-0 selber gemacht hat, hat er wieder dürfen ausgewechselt werden. Ich glaube, es ist schon etwas ein bisschen medizinisch gewesen, aber wenn man jetzt von dem absieht, muss man sagen, ein relativ erfolgreicher Arbeitstag innerhalb von 12 Minuten.
Ja, Job done, oder?
Ja, ich würde auch sagen, ja, voll.
Für das darf man auch mal ausgewechselt werden, wahrscheinlich auch noch gefeiert worden.
Genau.
Außer eben, wenn es etwas medizinisch war.
Eben, ich habe zwar eben eigentlich so nichts gesehen, er hat jetzt aber am Wochenende nicht gespielt, also es kann schon sein, dass er irgendetwas verwünscht hat, aber das habe ich jetzt nicht so gut recherchiert. Ich habe einfach gedacht, in 12 Minuten sind Job done gemacht, ist eigentlich perfekt. Was hast du uns
Ja.
mitgebracht?
Ja, wenn man uns auf Social Media folgt oder auf Instagram, hat man gesehen, dass man wieder ein bisschen wandern. Und das ist schon spannend, was man so alles entdeckt, wenn man geht wandern. Mal da ein Gämschi, mal dort ein Murmeltier. Und ja, plötzlich läuft man da an einen Fußballplatz hin und da steht irgendwie etwas von Ottmar Hitzfeld. Ich sage, irgendwie speziell. Aber mir hat der FC Spohn per se nicht wirklich etwas gesagt. Plötzlich ist es dann aber hoch und dann habe ich gedacht, oh shit, das muss auch der Platz sein, oder? Und ich meine, ja, das ist der höchstgelegene Fußballplatz von Europa. Und wenn man sich ein bisschen recherchiert und schaut, was dort so alles läuft, also erstens mal, er ist mega schön gelegen. Es ist eine Kunststraße, so wie mir das ist. Also, ja, ich weiß nicht, ob dort oben gutes Gras wird wachsen. Aber ja, es ist natürlich schon spannend. Und eben, dann bin ich recherchieren, was da so alles läuft. Und meine, hast du ein Bergdorf-EM dort oben und sonstige Fußballspiele. Also, es ist schon, man macht dann auch etwas draus aus dem Ganzen. Und ja, spannend. Zum 2000 Meter oben, nicht gut schütteln.
Ist der, ich weiß gar nicht, also der ist in Europa der höchste oder allgemein der höchste? Ich weiß es gar nicht
Ob
so.
es nur Europa
Okay,
gestanden, das will ich
okay.
nicht wissen.
Weil
Weil
eben, es
in
gäbe ja noch,
Bolivien gibt es
genau.
wahrscheinlich schon noch höhere.
Ja, aber
Die
sehr
Hauptstadt
spannend.
ist ja fast 4000 Meter.
Ja,
Also.
fair, fair, es werden. Ja, sieht schön aus, die Bilder, die du gezeigt hast, ja, auf jeden
Ja,
Fall.
und sieht auch, wenn man unverhofft plötzlich irgendwo wieder Land ist.
Es erinnert
Ja.
mich so an meine Sommerlager, die habe ich damals auch irgendwie noch immer so verbracht, wo es irgendwie solche Fußballplätze gehabt. Wahrscheinlich nicht so professionell, aber wenn du eigentlich ein bisschen zu hoch geschossen hast, dass dann der Ball eigentlich ja, weit, weit ab in das Tal hast du müssen holen.
Meine
Ja.
Frage ist dann auch gewesen, wie viel Matchball oder wie viel Ball verbraucht echt der FC Gspon pro Saison, wo
Genau.
sonst im Doppelunder landet. Aber
Darf nur flach schießen.
Fußball ist überall.
Ja, das ist
Das zeigt es,
schön.
glaube ich, am besten.
Voll.
Aber jetzt kommen wir zu den Jungen, oder?
Würde sagen.
Ja, wir alle kennen sie. La Masia oder Talentschmiede von Ajax, die immer wieder neue Superstars rausbringen. Und Scouting, Fußballschule und Talentförderung schon seit klein auf. Das sind immer so die Erfolgsfaktoren, die genannt werden, wenn es darum geht, welche Mannschaft produziert gute Stars. Und wir haben auch geschaut, wie handhaben das eigentlich die Schweizer Vereine? Und ich muss sagen, wahnsinnige Unterschiede gibt es eigentlich nicht so. Wenn man ein bisschen genau her schaut, regionales Scouting wird bei allen hochgeschrieben oder, ja, ist wichtig, von klein auf. Und dann wird es aber immer straffer. Und wenn es am Schluss dann bis am Schluss mal bei einer Akademie landest, und auch dort ist natürlich noch ein weiter Weg dann bis an die Spitze. Aber jetzt zum Start mal ganz eine einfache Frage an dich, Adi. Bei welchem Team würdest du jetzt dein Kind anmelden, wenn du könntest? Auswählen?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, selbst wenn ich nicht in Luzern würde wohnen, mit meinem Bezug, ist es Luzern. Aber das hat natürlich einen Grund aus dem Phantom raus. Aber ich muss auch sagen, in der aktuellen Situation, es hat schon andere Jahre gegeben, hätte ich es trotzdem bei Luzern angemeldet, weil ich habe nachher dann noch ein paar Zahlen, die das relativ gut beweisen, was Luzern gegen oben raus dann so geleistet hat.
Ja, und eben, wie gesagt, wo er auch ein bisschen antönt, Luzern macht es momentan gut, hat halt auch viel, und auf das können wir später sicher noch dazu sprechen. Der FCZ, habe ich auch noch auf dem Zettel, wo das momentan auch sehr gut macht. Ja, aber eben, es fängt ja so an, und das habe ich eben das, was ich vorher gesagt habe, wo so, wenn du her schaust, bei jedem Club, wie sie das handhaben. Also ich bin da so ein bisschen durchgegangen mit diesen Clubs, habe so ein bisschen geschaut, wie die das handhaben. Und es ist schon so ein bisschen auffällig. Am Anfang ist es relativ breit gefächert. Man hat viele Stützpunkte in der Region. Man schaut natürlich sehr regional, oder? Wo hat es die Talente rum? Und dann wird das ja ganz so ein bisschen aufgesplittet. Ich glaube, St. Gallen hat 10 Stützpunkte in der Region und so weiter und so fort. Und dann schaut man so ein bisschen die Stützpunkte an. Wo sind die Talente? Und dann wird es immer straffer. Und am Schluss hat man ja dann nur eine Junior-Mannschaft am Schluss. Und das sind bei den meisten schon die U21. Da kommen wir später noch zurück. Auch dort hat es grosse Unterschiede, definitiv. Mhm. Aber ja, ich finde es spannend. Und wenn man so schaut, also es wird dann gleich überall gehandhabt. Ich habe gedacht, Lausanne Uschi und vor allem auch Iverdon sind vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Aber auch dort bin ich schauen, auf der Webseite. Es ist schon, also auch die fangen früh an. Bei gewissen ist noch das Team Wo, also wo der ganze Kanton quasi, aber mit Regionalität dabei ist. Aber es ist spannend. Also es ist ein bisschen. Man hat, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, man muss es ein bisschen gleich machen und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also.
Ja, was ich noch einen krassen Unterschied finde, wenn man so ein bisschen von den Super League-Teams, habe ich jetzt vor allem angeschaut, wenn man sieht, wo die U21 liegt. Eben klar, man muss sagen, wenn man in die U21 kommt, hat man schon relativ viel Durchsiebelungen überstanden, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich schwierig, dahin zu kommen. Aber eben jetzt gewisse, die du gesagt hast, eben wie jetzt Lausanne Uschi oder so, wo du 21 in der zweiten Liga unterspielt, ist natürlich auch ein bisschen logisch, dass es weniger Spieler gibt, die es dann gerade ins Eis aufschaffen, oder? Weil ich meine, der Gap ist viel zu gross, oder? Und das verfälscht vielleicht das auch ein bisschen, oder? Also klar, das ist ja ein langjähriger Aufbau. Anstatt wenn jetzt die anderen Clubs, die jetzt alle in der Promotion League oder vielleicht sogar noch Erste Liga oben sind, ist vielleicht der Sprung ein bisschen weniger gross.
Ja, und eben auch die Teams sind dann wie so ein bisschen, eben, wie so gesagt, formiert und es spielt ja dann am Schluss, wenn eben Zweitliga spielt, ja, mal etwas anderes. Aber dort gibt es andere Möglichkeiten, wenn man schaut, oder? Ich meine, du hast dann irgendwie gleich irgendwie ein Team, da spielst du halt bei Lausanne in der U21 und gehst nachher zu Uschi. Also weißt du, es gibt ja so auch Möglichkeiten. Klar, gilt es dann nicht mehr als der eigene Junior-Dings. Aber das finde ich schon auch krass. Ich meine, du hast so Teams in der Super League wie Lausanne Uschi und Teams in der Super League wie zum Beispiel das IB. Das ist ein völlig kompletter Gegenteil. Da gibt es schon Unterschiede, das ist mir schon klar. Ich kann einfach mehr auf das wählen, dass Scouting eigentlich überall ein bisschen gleich ist, dass man zuerst.
Ja, sehr oft halt auch mit so Partnerclub, oder? Habe ich jetzt auch noch einiges gefunden bei IB zum Beispiel. Eben klar, die haben auch verschiedene Stützpunkte, aber dort ist zum Beispiel Könitz recht ein Thema irgendwie. Die werden, also in der Zeit lang haben sie eigentlich Könitz und IB-Teams. Das gleiche ja bei Luzern auch mit Kriens Luzern bis zu einem gewissen Niveau, bis es nachher dann auseinandergeht. Finde ich schon noch spannend. Ich finde das vor allem auch noch spannend, wenn man mit Leuten redet aus diesen ich will sie bewusst nicht Farmteams nennen, aber man hat auch schon Diskussionen geführt, oder? Ich nehme jetzt einfach den SC Kriens, weil ich das am besten kenne. Dann werden ja eigentlich immer die besten Junioren weggenommen. Durch das wird eigentlich die besten Spieler und das, was eigentlich könnte jemals Geld geben, weggenommen, haben immer die Abhängigkeit vom Grösseren. Eben, es ist ein Fluch und Segen wahrscheinlich. Gleichzeitig.
Ja, wahrscheinlich kommst du dafür auch Geld über von dem Verein. Natürlich, also irgendwie natürlich. Muss das finanziell schon natürlich. Ausgeglichen werden.
Ja.
Aber
ja.
Interessant, eben, was ich gehört habe schon, auch, dass es auch bei den Clubs noch Unterschiede gibt beim Scouting von den Jungs. Also zum Beispiel, ich glaube, bei IB ist es so, dass du nicht nur bei IB selber Fußball spielst, sondern eben auch noch in deinem Stammverein. Also, dass du wie so zweigleisig auch fahrst. Ab einem gewissen Alter ist das wahrscheinlich dann gar nicht mehr möglich, weil dann willst du ja konzentriert bei dir behalten. Also nehmen wir also nur 14, 15.
Ja, es ist ja schon relativ klein, wo eigentlich die Weichen gestellt werden. Das ist eigentlich schon recht krass, ja.
Ja, und eben auch schon, was das bedeutet. Ich kenne jetzt das Bittliche, also das Lehrerschaft, du hast zum Teil auch Junioren dabei. Also es ist schon heftig, wir haben zum Teil 5-6 Mal Training in der Woche, nebenbei noch Schule und das in der 5., 6. Primar. Also es ist schon nicht ganz ohne, oder? Also das irgendwie unter einen Hut zu bringen und trotzdem musst du dann gleich, wenn du dranbleiben willst, alles geben und eben, wie gesagt, die Zeit auch. Auch denen ihre Tage haben nur 24 Stunden und es sind Kinder.
Ja, und vor allem eben, man muss nicht, also klar, eben, man muss an Kind denken, aber auch so ein bisschen an die Eltern. Ich habe gerade letztens mit jemandem geredet, wo ich beruflich zu tun habe, wo eine Tochter hat es in IB-Nachwuchs geschafft. Es war fast so ein Casting gewesen, beim Vorspielen eigentlich. Und ein paar Wochen
jonglieren.
Sozusagen, ja, also wie die Spieler, die vorgestellt werden in Barcelona oder Real. Und ein paar Wochen später hat der Sohn das gehabt. Und der Sohn war dann ein paar Wochen lang recht angespannt gewesen, bis er dann eigentlich einen positiven Bescheid bekommen hat, weil das wäre für ihn wie so ein bisschen der Weltuntergang gewesen. Seine Schwester hätte können gehen und er hätte jetzt im regionalen Verein müssen bleiben. Es hätte, glaube ich, geklappt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber eben, es ist auch so ein bisschen Familie, ein rechtes Spannungsfeld, oder? Wenn dann dort bei jemandem das klappt und jemand muss. Also dort wird es eigentlich fast schon die erste Weiche gestellt Richtung Breitensport oder weiterhin eine Chance für Profi zu bleiben, obwohl die auch sehr, sehr klein ist.
Und das ist, glaube ich, in Deutschland auch schon ein riesen Thema gewesen, dass man den Jungen den Fußball wie kaputt macht, so Druck gekommen ist schon ganz früh. Irgendwann über letztes Jahr irgendetwas gelesen, dass man gesagt hat, man sollte am Anfang einfach als Spass spielen oder so und versuchen, das irgendwie zu machen.
Ja, diesen Leuten würde ich auch gerne mal ein Beckham-Doku empfehlen, wo jetzt rausgekommen ist, die zweite Episode. So einen Vater, den du wahrscheinlich bei keinem Junior-Turnier an der Seite haben wo der David Beckham dann gefragt worden ist, ob er irgendwie einer noch hässig auf seinen Vater war oder irgendwie hätte mal wollen sagen, ey, ist gut so. Hätte er das nicht wollen, also hätte er so gesagt, du, nein, ist schon gut. Ich meine, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, aber ja, es ist so ein ganzer, also eben, es ist wahrscheinlich ein schmaler Grat zwischen zu ehrgeizig sein und eben die Freude noch zulassen, weil bei ihm hat man jetzt zeitlang gemerkt, dass dort wahrscheinlich die Freude nicht im Mittelpunkt gestanden ist.
Ja, eben, der Spagat dann zwischen den, wo ist es denn viel oder wo ist es denn zu wenig, also ja.
Absolut.
Muss jeder für sich selber wissen, schlussendlich. Ja, aber du hast vorhin ein bisschen angesprochen, der Gap. Und wenn wir nochmal auf den U21 sprechen, das ist ja dann das, wo man dann darauf hinarbeitet, dass man das mal schafft in so einer U21, also in die zweite Mannschaft, dass man dann wie so merkt, hey, da ist der Sprung rum. Klar, bei gewissen heisst es dann nochmal ein Zwischenschritt zwischen zum Beispiel der Challenge League oder wie auch immer. Mhm. Aber ja, eben, du hast U21 Teams in der Promotion League, das sind FCZ, St. Gallen, Luzern, IB, Lugano, Basel und Servette. Und ja, schön, dass es die Mannschaften wie die gibt. Ich glaube, das ist für die Junioren auch wichtig, dass man in dieser Liga schon Fuß fassen oder mit denen sich kann messen kann, weil jetzt hat es doch ein paar spannende Mannschaften drin.
Ist die Frage, also, wenn dann noch mehr U21 Mannschaften aufkommen, wie viel das der Sinn dann
noch
macht?
Nein, du müsstest dann diskutieren, genau. Über eine eigene U21 Liga willst du machen, wie sie in anderen Ländern das gibt. Ja. Man kommt aber immer mehr weg davon, man will die immer mehr integrieren in andere, in den normalen Spielbetrieb in dem Sinn. Und ich finde es eigentlich per se auch gut, oder? Dass sie sich jetzt mal mit Rapperswil-Jona oder Kriens können messen.
Herrenfußball, oder heisst es, oder? Das ist schon ein Unterschied, muss man schon sagen. Irgendwie wahrscheinlich, ohne jetzt Spieler, die ein bisschen älter sind, irgendwie abzusprechen, dass sie auch Talent haben oder so, aber halt ein bisschen das mehr körperlicher, vielleicht auch ein bisschen dreckeln. Wenn du wahrscheinlich nur mit hochtalentierten Spielern zusammenspielst, ist das wahrscheinlich etwas anderes. Und dann wirst du irgendwann verschrecken, wenn du wahrscheinlich zu den Profis kommst.
Und das haben ja viele U21-Teams auch ein bisschen gemerkt, was ich mir noch notiert habe, dass man da auch wieder ein bisschen wieder zurückgeht und merkt, hey, look, man darf ja drei nicht U21-Spieler in der U21 spielen. Genau. Und das gibt Mannschaften, die das mit Erfahrung versuchen, den Jungen dann so ein bisschen zu helfen. Hey, look, man stellt da auch Zeiten. Gutes Beispiel FCZ mit dem Roberto Rodriguez, der in der U21 spielt. Beim FCB ist es noch prominent und jetzt spielt Team Klose mit U21. Und bei Luzern ist es ein Urtitsch. Wobei natürlich bei allen drei habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen die Vorstufe zum Assistenztrainer dann nachher. Mhm. Also, dass man wahrscheinlich dann auch in die Richtung geht, dass man sagt, hey, schau, ich bin jetzt da der erfahrenste Spieler in der U21. Aber da kann ich mich schon ein bisschen in das reinfrühen, weil ich bin so der wie auf dem Platz dann auch der Trainer, Spielertrainer, blöd gesagt. Also, so genau. Man könnte es auslegen, wenn man will.
Ja,
aber. Und dann hat man Erstliga Classic, dort ist Lausanne, Yverdon, Winterthur und GC. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, in der Zweitliga hast du noch Slow.
Ja, Slow ist ja sogar nicht Interregio, also Zweitliga regional, das ist natürlich das ist schon heftig, oder? Ich meine, Yverdon und Lausanne sind, ich glaube, Zweitliga Interregio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber,
Erstliga Classic?
Ah, den habe ich im Fall da, glaube ich, im Fall noch die Alt.
Ja,
das ist gut, aber es ist gut zu wissen, ja.
Und auf jeden Fall, aber ich glaube, bei Slow und bei Yverdon ist das halt auch etwas, wo noch wächst, weil die ja jetzt ziemlich lange in der Challenge League sind und muss immer, glaube ich, zwei Ligen weiter runter. Also, dann wäre es wirklich die Erstliga Classic, wo das einzig Mögliche gewesen wäre. Bei Lausanne auch letztes Jahr, wie sie abgestiegen sind. Und darum, ja, bin gespannt, wie jetzt die Teams dann wieder raufkommen. Aber eben, es muss in der Mannschaft absteigen oben.
Ja,
momentan sieht es nicht so schlecht aus, dass eine Mannschaft könnte absteigen könnte, weil ich glaube, es sind relativ viele von diesen U21-Mannschaften ziemlich weit hinten in der Tabelle von der Promotion League.
Absolut, ja. Genau.
Und was man vielleicht auch noch erwähnen darf, mein letztes Jahr ist die Luzern U21 Promotion League Meister geworden, ohne einen Verstärkungsspieler, der Erfahrung hat. Also es ist schon irgendwie auch interessant, dass man in dieser Liga auch mit Junioren das schaffen kann. Anderes Beispiel kann man auch sagen, zum Beispiel Red Bull Leipzig, wo mit einem Durchschnittsalter von fast 20 in der Champions League spielt. Also ja, die Juniorenarbeit ist definitiv etwas mega Wichtiges.
Ich weiß gar nicht, kommst du noch auf das Thema? Ich habe mir da noch angeschaut, wie das die Schweizer Fußball-Liga unterstützt. Ich weiss nicht, ist das noch ist ja dein Thema?
Wir sind jetzt bei den Clubs gewesen, die das handhaben. Ja. Und logischerweise hat auch der Verband eine Motivation, die Jungen zu fördern. Und
Sie haben jetzt
ganz verschiedene Möglichkeiten.
Genau, sie haben jetzt seit dem Jahr neu, heisst es Nachwuchstrophy. Letztes Jahr hat es noch Effizienzkriterien geheißen. Ein ganz sperriger Name, muss ich sagen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Und was cool ist, sie haben es auch noch ein bisschen angepasst. Sie haben nicht nur ein bisschen einen sexieren Namen gegeben, sondern sie haben auch das angepasst. In den letzten Jahren war es immer so gewesen, dass wir nur pro Startelf-Einsatz von einem Junior Punkte bekommen hat, wo nachher auch Geld geworden ist. Jetzt hat man eigentlich für jede Minute, die ein Junior spielt, wird das aufgeschrieben und wird auch abgeleitet, ist auch öffentlich zugänglich. Also ich habe mir da mal reingeschaut, weil es wird nachher 1,4 Millionen Ende vom Jahr ausgezahlt für Super League und Challenge League, einfach anteilsmässig, wie viel das gebraucht worden ist. Man hat auch zwei verschiedene Skalen in der Challenge League, muss man ein bisschen mehr spielen, dass man gleich viele Punkte hat wie in der Super League. Und ich habe mir mal angeschaut, was aktuell ist, und dort ist, das hat eine ganz klare Meinung, ich weiss zwar nicht ganz, es fehlen 4 Spieltage, sie sind nicht ganz, ganz aktuell, der SFL, vielleicht müsste man das noch ein bisschen nachtragen. Aber für die ersten 6 Spieltage spricht es eine ganz klare Sprache. Also Luzern hat 1700 Punkte. Das sagt euch jetzt nicht so viel, aber man hat natürlich mit einem Pascal Loretz, jemand, der immer 90 Minuten gespielt hat, mit einem Filiger, der viel gespielt hat, Yashari, der nach 4 Spielen dann richtig reingekommen ist. Und wenn man dort anschaut, alle anderen Teams sind eigentlich sind viel, viel weiter und also der zweitbeste ist erstaunlicherweise GC. Die haben mit dem De Cavallo, mit dem Meier, Fink, Gacciuri und Nick kennt die jemanden. Aber nachher geht es dann wirklich ab bis auf 400, 500. Und dann gibt es wirklich halt auch Teams, die 0 haben. Also jetzt Servet zum Beispiel hat 0, Winterthur hat 0. Winterthur hat wahrscheinlich knapp 0, weil es geht um U21-Spieler. Iverdon hat 0. Und ja, es hat mich schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Oder? Dass, ich habe jetzt eher erwartet, dass ähnlich wie in Luzern ist, dass man U21-Spieler drin hat, wo, also mehr als einen. Aber wenn man da so ein bisschen auf die Tabellen schaut, muss ich schon sagen, ja, hat schon ein bisschen, ja, schon noch ein bisschen Potenzial, vielleicht noch ein bisschen mehr einzusetzen. Aber ich bin gespannt, aber wie das Ende Saison ist. Ja.
Ja, also mich erstaunt die Statistik jetzt überhaupt nicht, weil wenn ich sehe, was wir immer da, was die noch eingekauft haben und dass so selbst gestandene Spieler aus der letzten Saison nicht mehr spielen. Also man schaut einfach momentan, dass man irgendwie in dieser Liga kann bleiben kann und dann schaut man halt, wo ist Qualität vorhanden und wenn man sieht, vielleicht ist die bei du 21 zum Teil auch einfach ein dumm. Genau. Das finde ich auch interessant, das habe ich mir auch notiert, dass es so Schwankungen gibt. Ich meine, früher hat man immer den FCB-Nachwuchs so geblutet und gesagt, boah, krass, was die rausgebracht haben, oder mit Xhaka, mit Shaqiri, mit Embolo und so. Wo sind denn die jetzt? Aber es kann halt sein, dass es einfach in gewissen Jahrgängen die einfach auch nicht gibt. Und dann kann man sie nicht hinzaubern. Und dann kann man das, was man in internationalen Sphären schon macht, dass man dann mit 13, 14 halt irgendwie von den anderen Mannschaften Zeug holen und so. Finde ich schön, dass das noch nicht so Einzug hat in der Schweiz, dass man noch nicht wildern gross. Obwohl eben, ich weiss nicht, vielleicht wird das auch gemacht. Aber wenn man das Beispiel Luzern nimmt, sind halt viele Innerschweizer. Meint viele von Zug aus, oder aus anderen Kantonen, die halt auch in der Zentralschweiz sind. Mhm. Und ja, meint, das hätten wir ja als Nachwuchschef von zum Beispiel GC oder dem FCB auch können sagen, wir gehen dort ein bisschen schauen. Das Scouting ein bisschen erweitern.
Aber ja, es war eher andersrum gewesen, oder, dass von Basel alle Junioren gegangen sind. Oder? Das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich ein bisschen wehtut. Oder? Also wenn man jetzt sieht, der aktuelle, einer von den Topscorer bei Luzern ist ein Basler, der einfach dort weg hat wollen, weil er, glaube ich, nicht so Perspektive gesehen hat. Dann ist,
aber das mit der Perspektive, das sage ich. Oder? Das ist das, was man jetzt momentan sieht. Bei Luzern wirst du ja gefördert, bis auf dann. Und du merkst, der Durchlauf zwischen U21 und den Profis ist einfacher zu haben. Und dann würde ich mich natürlich auch entscheiden. Darum am Anfang auch die Frage an dich. Genau. Dann würdest du dein Kind anmelden. Aber ja. Und momentan, ja, ist es, hat man zu Luzern wahrscheinlich auch Glück, dass viel Potenzial rum ist in den Jungen und dass man es aber auch fördert und dass man auch Spielpraxis bekommt, was notabene ja auch noch etwas ziemlich Wichtiges ist in jungen Jahren, dass man auch kann spielen kann.
Das ist richtig,
ja. Du kannst noch so gute Förderung machen in den Junioren und wenn du dann in U21 oder bei den Profis einfach auf der Bank sitzt, bringt dir das per se auch nicht viel.
Das ist so. Und man muss sagen, für die grösseren Vereine, man muss die Junioren auch nicht selber ausbilden, für das man Geld bekommt. Dass jetzt zum Beispiel eben der Bradley Fink bei Luzern ausbildet, also Luzerner Junior, nachher bei Basel gespielt, gibt jetzt Punkte für GC. Also es liegt daran, dass man, also wer sie einsetzt, kommt Geld über und nicht irgendwie, wer sie initial mal ausgebildet hat. Also ja, ich bin gespannt, wie sich das so wird ausgehen. Ich finde halt, es wäre halt wie schön, ich weiß jetzt nicht, wenn es ein bisschen mehr Geld wäre als 1,4 Millionen für alle. Irgendwie weißt du, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr einen Antrieb würde geben. Ich weiß nicht, ob das würde so sein. Ich weiß, ist wahrscheinlich nicht so einfach in der Schweiz, aber es wäre natürlich mega cool, wenn man würde sagen, hey, wenn wir mega viele Junge einsetzen, würde uns das sogar helfen beim Budget oder was auch immer. Aber ja, das muss man dann mal anschauen, wie sich das wird entwickeln. Das ist jetzt das erste Jahr, wo es so ausgezahlt wird.
Ja, und eben so der Grundsatz, den man früher mal gehabt hat, wo ich eigentlich wie so gefunden habe, das ist ein geiles Motto für das, dass man sagt, schau, das ist das Gold von jedem Fußballverein, die eigenen Junioren, du musst nicht wirklich viel investieren und sie kosten quasi nichts und sie sind, kannst du nachher teuer verkaufen, gewisse machen das momentan gut, gewisse machen es noch nichts, also vielleicht weniger gut und ja, aber es ist schon spannend, dass man jetzt einfach auch Junioren holt von anderen Ligen oder dass man dort merkt, dass man will, ich nenne jetzt keinen Namen von Verein gar nicht oder so, aber ja, es sind viele verschiedene Strategien, die man fährt und jeder fährt ein bisschen andere. Und für den eigenen Nachwuchs ist es dann schön, wenn man sagt, hey, man setzt auf die eigenen.
Definitiv, ja.
Und was ich noch gemerkt habe oder herausgefunden habe, ich bin noch ein bisschen schauen, was das Ganze kostet, denn, wenn man in Junioren investiert. Und lustigerweise, ich habe nicht wirklich viel gefunden. Bei Luzern ist es ausgewiesen, glaube ich. Es ist pro Jahr 3,5 Millionen, wo sie in Nachwuchs investieren. Bei GC habe ich auch etwas gefunden. Es sind auch etwa um die 3 Millionen. Also es ist halt dann auch viel Geld. Wenn man überlegt, dass man die 3 Millionen auch in einen Fußballer könnt in einen fertigen Fußballer oder in zweifertigen Fußballer investieren. Ja. Also von dem her.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Aber ich würde sagen, schauen wir doch, wie sich der Nachwuchs geschlagen hat im Spieltag.
Richtig. Ja, die 10. Runde von der Super League hat stattgefunden, bevor wir wieder in eine Pause reingehen, bevor wir wieder in eine Nazi-Pause reingehen. Ja, es hat viel Goal gegeben an diesem Spieltag, in eigentlich allen Spielen, außer in einem, die haben nicht so mitmachen, Lugano Servette. In allen anderen hat es Minimum 3 Goal gegeben. Ja, ich würde sagen, nicht lange rundherum reden, wir fangen gerade an und ich würde sagen, wir fangen gerade an mit FCZ gegen Winterthur und nicht lange um einen heissen Brei herumgeredet oder herumgespielt, haben es auch dann im Spiel, weil schon nach 2 Minuten hat es ein Goal gegeben, nämlich für den FCZ und dann hat man relativ früh schon geführt gehabt, Borani Jasevic mit dem 1-0, vorher der Gonzesau, wo der Ballet auf dem Flügel aussen vernascht und ihn sogar auf den Hosenboden schickt und nachher eine Flanke an, zweite Pfosten. Dort muss man sagen, es war mal nicht ein freier zweiter Pfosten gewesen, wie wir jetzt in der letzten Woche immer
mal. Aber ein zweiter
Pfosten. Aber ein zweiter Pfosten, genau. Dort ist der Stillhardt. Ja, hätte Boran Jasevic verloren, aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass so ein Diaby sein Mann müsste sein als Aussenverteidiger. Aber ja, macht er einfach auch sehr, sehr schön mit dem Volley dort.
Nicht vielleicht noch erwähnen, dass es im letzten Grund einen neuen Rasen hat. Ja. Darum wird vielleicht auch schöner, besserer Fußball gespielt.
Ja, man muss ja sagen,
es hat mehr Spass zum Zuschauen, wenn es so wirklich schön grün ist.
Ja, man muss sagen, eigentlich alle von diesen 5 Goals sind sehr, sehr schön gewesen. Also, es hat, glaube ich, eins gegeben, wo einfach okay war, aber auch, wie man es ausgespielt hat. Aber ich würde sagen, ja, dann hat der FCZ schon wieder geführt, eben noch nie, keine Niederlage aktuell für den FCZ in dieser Saison, noch nie im Hintertreffen gewesen. Das haben sie dann auch weiterhin beibehalten, obwohl nach einer halben Stunde dann der Di Giusto ausgeglichen hat. Auch das ein sehr schönes Goal. Dort hat der Ballet seinen Fehler in Anführungszeichen wieder gut gemacht über den Flügel, wo er in die Mitte passt. Und der Di Giusto, ich glaube, ich würde mir die Hüfte brechen, wenn ich mir irgendwie so einen Schuss wollen gönnen, so
drehen.
Ja, reingeschnibbelt. Aber er hat sich ja vorher noch so müssen drehen. Also eben, ich habe mir alles gebrochen, glaube ich. Ja,
schön, dass du das jetzt so analytisch erwähnst. Ich bin durchgedreht, weil das ist das erste Goal, das der FCZ bekommt in der ersten Halbzeit, in der ganzen Saison. Ja. Man kann den FCZ in der ersten Halbzeit, man kann denen Goal schießen. Klar, es braucht eben eine Verrenkung, wie sie um die Fußball kommen ist, aber es ist möglich. Ja. So, es sind allgemein ein paar Serien zu Ende gegangen an diesem Spieltag, finde ich spannend.
Ja. Richtig. Ja, und eben das ist vor der Halbzeit, hat man dann gedacht, okay, kehrt das Spiel irgendwie noch? Ja, ist nicht passiert zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt für Winterthur, hat dann der Marquesano etwas dagegen gehabt und ja, technisch hochstehend, wenn wir das vorher schon gehabt haben, kann man jetzt auch da so sagen, apropos technisch hochstehend, eine Vorlage vom Matthew aus der eigenen Hälfte, einen langen Ball. Der war schon mal grossartig gewesen, nachher wie der Marquesano den Ball kontrolliert und über den Keller hebt, ist wahnsinnig stark gewesen dort. Würde ich auch nicht sagen, dass der Stillhardt zu spät dran ist. Der ist einfach, glaube von allen Beteiligten, vom FCZ, einfach wirklich stark gewesen. Sollte vielleicht nicht passieren, kurz vor der Halbzeit, ist man vielleicht schon mit dem Kopf in der Halbzeit gewesen, aber eben, ist, glaube einfach wirklich eine tolle Einzelleistung gewesen.
Und spannend finde ich, oder, wenn man sich ein bisschen anschaut, genauer anschaut, ich meine, bei Winterthur die Giusto, wo wir jetzt schon ein paar Mal gelobt haben, wo ein bisschen dort der Mann ist für das spezielle etwas. Und das ist in der Meistersaison, ist das im FCZ klar, der Antonio Marquesano gewesen. Ja. Und in seiner neuen Rolle jetzt unter dem neuen Henrik und neuen Trainer, neuen alten Trainer, wie auch immer, finde ich, hat er wieder genau den Flow drin. Und er wird auch dort eingesetzt, wo er wichtig ist, wo er das kann abliefern kann. Und es ist krass, oder? Ich meine, er ist wieder voll im Flow drin, wo er vor 2 Jahren, wo sie Meister wurde, war. Und ja, eben, es sind so Sachen, die dann auffallen. Und bei ihm ist wirklich nur der Platz. Letzte Saison ist gar nichts gegangen.
Ja, definitiv.
Spannend, dass der schon wieder rum ist. Und ja, er hat jetzt andere Mitspieler um sich, aber.
Klappt immer noch gut.
Eigene Qualität hast und die kannst umsetzen.
Ja, genau. Und die erste Halbzeit ist aus meiner Sicht eigentlich relativ okay gewesen, dass dort eine Führung für FCZ ist. Sie haben sich ein paar mehr Schüsse aufs Goal rausgespielt hatte, eigentlich etwa gleich viele Grosschancen, sind einfach effizienter gewesen, aber das haben wir schon lange gewusst. In der zweiten Halbzeit hat dann Winterthur das eigentlich besser gemacht, beziehungsweise Zürich hat da auch das ein bisschen mehr verwaltet. Und daher ist hat es ein bisschen gedauert, bis dann wirklich etwas passiert ist. Was ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, ist dann halt das Goal zum 3-1, wo ein bisschen unglücklich ist, oder? Weil, wenn man sieht,
das von Katic?
Nicht das von Katic, nein.
Also, er hat ja auch noch eins geschossen, wo einfach Offside war.
Genau, das war eben das
Offside. Kopfball-Goal nach einem Standard, das kann der FCZ.
Das kann er definitiv, ja, genau. Ja, und dann hat man einfach gewisse Einzelfehler und Effizienz, haben sie, glaube ich, an dem Spieltag ausgemacht. Und da hat Fabian Rohner getroffen.
Einem Ballverlust von Di Giusto. Man muss auch mal sagen, wenn er Fehler macht.
Das ist so, ja. Und eben, ich meine, es hat einen Doppelpass gegeben am Strafraum. Und man hat vorher halt einfach, man hat eben den Ballverlust, der dort war, ist das eine gewesen. Aber ich meine, das war ja noch der Buss, oder? Wo am Ende ein bisschen zu salopp war, oder? Wo er gegen Grätsche vom FCZ-Spieler verliert. Ja, und der Rohner macht dann das einfach auch sehr, sehr gut, muss man sagen.
Machen wir einen Ball von Marquesano.
Von Marquesano, richtig, ja, genau. Ja, und nachher hat man dem Spiel zugeschaut und man denkt, okay, da passiert vielleicht nicht mehr viel, außer dass der FCZ vielleicht noch das Goal schießt. Aber der FCZ hat doch auch ein Muster erkennbar. Sie kommen spät die Goal über. Ist jetzt das mal nicht so schlimm gewesen, der 94. Minute hat der Randy Schneider noch am Camberi dazwischen den Beinen durchgespielt hatte. Auch ein Doppelpass im Strafraum. Latejev ist auch recht gut in Form. Hat dann noch Ergebniskorrektur gemacht und wahrscheinlich ein bisschen für Unruhe gesorgt beim FCZ. Aber es ist dann kurzer auf
Resultat Resultatkosmetik, wie man so schön sagt. Ja,
richtig, genau.
Ja, aber ich meine, 5 Goal in dem Spiel, zwischen zwei Mannschaften, wo es eigentlich gut läuft. Und da hat man wieder gemerkt, dass im FCZ läuft halt einfach momentan extrem. Und was die an Effizienz raushauen momentan.
Genau, und wenn sie auch sehr gut läuft, daheim, ist ja daheim eine Macht, oder? Und was hast du uns da zu erzählen?
Ja, klar, 3-0-Sieg von Iverdo gegen GEC, wo sie überhaupt nicht läuft. Nein, what the fuck? Was ist da passiert? Das geht sich an Fußballspielen und dass sie eigentlich nicht schlecht spielen, das hat man schon gewusst.
Und wer,
dass sie einfach kein Goal geschossen haben.
Und was der Berner mehr gewusst hat als mir, hat einfach gewusst, er muss einfach den Corbiano nicht bringen, weil der kann nichts.
Das ist unglaublich, oder? Der beste Einzelspieler in dem Sinne. Vielleicht ist genau das Mittel zum Erfolg, dass man sagt, ja, das ist zwar der Beste, aber das läuft nicht mit dem, also muss ich ohne den spielen, bringt dafür den Schürpf auf dem einen Flügel und den Mabil auf dem anderen und dann funktioniert das. Nein, aber wie du sagst, eine Heimserie von Iverdo und GC ja brutal in einem Tief und am Schluss steht es 3-0 und es ist ein Verdienst 3-0 für GC in Iverdo. Wenn man das Spiel angeschaut hat, sind beide sehr aktiv gewesen, finde ich. Und klar, es braucht immer Fehler. Und da ist in der 17. Minute dann passiert, wo der Löp-Pogam einen Abspielfehler macht. Und ja, also auch dort der Goalie, der Bresa von Iverdo, der ja das neue Nummer 1 ist, sieht nicht wirklich gut aus bei dem Schuss. Es wird ja in der nächsten Ecke verwischt vom Mabil. Und ja, eben. Ohne Fehler kein Goal. Aber GC hat das gut gemacht. Und ich finde, es war auch ein verdientes 1-0 gewesen, weil GC ist besser gewesen. Was sie ja eigentlich schon öfter gewesen sind in dieser Saison. Ja. Einfach bis jetzt noch nicht wirklich umgesetzt. Und auch nach dem 1-0 habe ich das Gefühl gehabt, ja, sie sind zwar besser, aber das ist noch nicht so gefestigt.
Ja.
Und es ist noch nicht zwingend. Aber auch von Iverdo ist gar nichts gekommen. Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich der schlechteste Auftritt von Iverdo in dieser Saison.
Ich habe in der Statistik, dass sie keinen Torschuss haben. So machen wir natürlich auch kein Goal.
Und trotzdem, du hast Spieler, die eigentlich in einer Form hoch sind, wie Tazar gar nicht gesehen, Lungoi gar nicht gesehen, Mahiou gar nicht gesehen. Und auch der Brasilianer, den sie noch gekauft haben, der ist ja, ich weiß nicht, wo Lisero. Der ist. Also irgendwie.
Weiß ich nicht.
Aber nicht gross über Iverdo reden, die haben es einfach an dem. Ist einfach nicht gelaufen, es gibt so Spieltage und GC hat das aber auch ausgenutzt und das muss man ja auch, und das ist nicht zwingend notwendig gewesen, dass das GC macht, weil eben, wie man sieht, wie GC die letzten paar Spiele gespielt hat, aber in dem Spiel haben sie es sehr routiniert gemacht und dann hast du mit einer Einwechslung von einem Babunski auch nochmal können sagen, hey, schau, wir bringen nochmal ein neues Element rein und ja, eben, GC hat mehr gebracht und da hat der Pfosten getroffen, kurz der zweiten Halbzeit. Mhm. Und dann ist die 68. Minute gekommen, der Flügel, der eine, der neu gespielt hat, der Schürf, auf der andere, auf dieser Seite, Mabil.
Zweiter Pfosten.
Zweiter Pfosten.
Durchgelaufen. Das ist halt geil. Also der Mabil ist einfach hure schnell im Gegensatz zum anderen Flügel Schürf. Aber Schürf hat einfach das Füßchen.
Ja, gestanden auf der anderen Seite.
Voll.
Ja, und der zweite Pfosten. Und dann steht es 2-0. Und dann, 72. Minute, das Dreieck Mabil, Schürf, Babunski, würde ich vielleicht beim nächsten Spiel bei dem bleiben, weil es hat gut funktioniert. 72. Minute, dann eine Flanke von Mabil auf den Schürf. Und der hat verpasst. Ja. Und der Babunski ist hinten dran gestanden und hat es 3-0 geschossen. Und ja, verdient der Sieg von GC.
Absolut,
ja. Endlich mal belohnt für die Leistung. Und ja, ich wäre da Heimserie gerissen, weiss nicht. Schellibaum war ja hässlich nach dem Spiel.
Ja, hoffentlich auch. Aber ich meine, es war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel gewesen. Also, das haben ja fast, also die wenigsten Spieler haben wirklich irgendwie so ein bisschen Normalform erreicht. Eigentlich, sagen wir jetzt mal, eigentlich Verteidiger, Mittelfeld war gar nicht so schlecht gewesen bei Iverdo, aber halt einfach alles, was gegen das Goal gekommen ist. Eben, wie gesagt, kein Abschluss aufs Goal.
So kannst du kein Goal schießen.
Nein, ja. Eben. Und auch nicht wirklich irgendwie, also manchmal heisst es ja noch, okay, man hat viel blockierte Schüsse gehabt, darum hat es keinen aufs Goal gegeben. Aber es sind auch nur 3 Schüsse irgendwie geblockt worden. Also daneben sind auch nur 6. Also das ist, ja, es ist einfach eben 9 Schüsse insgesamt aufs Goal zu geben. Das ist nichts, wenn GC hat aus allen Rohren geschossen mit 22 Schüssen. Und das ist, ja, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
Und wir haben von dieser Heimserie und von dieser Heimsieg geredet von Iverdon. Was ist mit St. Gallen los? Wieso gewinnen die nicht 2-1 daheim?
Ja, also ich bin auch enttäuscht gewesen und ich habe gesehen, in unserem Tippspiel haben da uns das Paar gleich da und auch 2-1 tippen. Ja,
ich glaube das nicht.
Ja, ich auch, ja. Und ja, eben glauben uns einfach nichts, oder? Ihr wisst ja, dass beim Tippen nichts passiert. Aber, was man muss sagen, die Heimserie haben sie ausgebaut, durch das einen Rekord gebrochen. 7 Heimspiele in Serie haben sie jetzt gewonnen. Eben, das mal jetzt nicht 2-1. Ja, wieder volle Hütte gewesen, sehr gute Stimmung. Was ich nicht ganz verstanden habe, bei der ersten Aktion, die der Witzi hatte beim Kopfball, ist die ganze Choreo noch da oben gewesen. Hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so Freude gehabt runter, aber das ist...
Hat ja kein Goal gehabt?
Nein, hat kein Goal gehabt, das haben sie absolut gewusst gehabt, genau. Ja, es haben beide Teams gut gestartet, wie gesagt, eine witzige frühe Kopfballchance gehabt. Nachher auf der anderen Seite der Aidini, recht geiler Schuss aus der Dreieck, der an die Pfosten geht.
Es schaut so Selbstvertrauen, das hat man voll gemerkt, nach dem Sieg gegen Basel. Also da ist schon etwas rum gewesen. Und darum finde ich krass, als Resultat
ist es auch zu hoch. Also es ist auch viel, viel zu hoch, muss man sagen, am Schluss. Also man muss sagen, das 2-0 wäre eigentlich das Richtige. Oder das 2-1 wäre natürlich das Richtige.
Wäre okay gewesen, finde ich.
Oder so, ja. Aber man muss natürlich sagen, wenn man die Goal anschaut, wir fangen gerade beim ersten an, es ist nach 8 Minuten, es ist aus Eigenfehler entstanden und dass man vielleicht halt einfach auch nicht effizient war oder nicht mehr reinkommen ist. Nach 8 Minuten die Kamera im Aufbau, vertändelt den Ball, der Von Moos spitzelt den Ball zum Möller rüber und den muss nur noch einschieben. Und dem muss ich halt schon sagen, wenn du merkst, du bist unter Druck als Verteidiger, dann haust halt auch auf die Tribüne auf, wenn das heutzutage irgendwie nicht mehr geht. Aber du kannst ja nicht so den Ball abnehmen, das ist wirklich nicht super leidwürdig.
Man schaut, welchen Fußball spielen in dem Spiel.
Ja,
und
ja.
Dann kommst du einfach unter die Räder in St. Gallen. Also, es ist so brutal, ja, dass es tönt. Aber ich finde es geil, dass sie von dem sich nicht irritieren und sagen, wir spielen trotzdem Fußball. Weil ich hätte dir können sagen, wir stehen einfach hinten rein und parkieren den Bus. Aber das kann, glaube ich, Lou einfach auch nicht.
Nein, ich glaube, es wäre auch nicht seriös, wenn sie das machen. Genau. Ja, und dann ist irgendwie die erste Halbzeit. Die hat für mich irgendwie nach dem Goal jetzt nicht die ganz, ganz grosse Chance noch gehabt. Mit der 40. Minute hat dann der Albert Walci sein nächstes Kopfballgoal gemacht. Hat die Saison das ein bisschen entdeckt, oder? Dass seine Kopfballgoal nach einer Ecke
witzig. Wenn der Maglitz auch nicht oben ist, muss halt ein anderer
einspringen. Genau. Springen. Ja, und der Captain dort von Slo, ja, der Heyural, ich weiß auch nicht, ist halt verliert gegen Walci, hat keinen Gegenspieler dort, ganz neu vor dem Goal. Und ja, ist halt schwierig wahrscheinlich, aber eben darfst du ihn halt auch nicht verlieren. Was ich noch aufgeschrieben habe, der Kamera hat dann in der 41. Minute, eine Minute nach dem 2-0, noch einen Fehler im Aufbau gehabt, wo er den Ball wieder verloren hat, wo der Von Moos dann reinkommt und er spielt wieder auf den Möller. dort müsste er fast 3-0 machen. Ja, aber dort rettet dann immerhin der gleiche Spieler, der Ayural, auf der Linie, was natürlich ja tolle Leistung ist. Ja, Halbzeit war, die zweite Halbzeit hat angefangen, die hat für mich aber nicht gross anders ausgesehen. In der zweiten Halbzeit hat mich gedunkt, dass St. Gallen noch ein bisschen ineffizienter geworden ist, dass sie nicht alle Goal gemacht hat, die man ihnen aufgelegt hat. Eben schon dort beim Kamera hat es angefangen. In der 60. Minute hat es einen schönen Doppelpass gegeben zwischen Thoma und dem Von Moos, wo nachher am Schluss der Thoma am Da Silva scheitert. Das ist sicher sehr schön gewesen. Aber die Verteidigung sieht dort katastrophal aus. Es gab viel zu schnell alles. Ja, und dann konnte der Moment kommen, eigentlich, wo das Spiel ein bisschen gekehrt hat. In der 73. Minute hat es einen schönen Konter gegeben von Lozanushi. Der Moulay kommt den Ball über, gibt den Ball auf den Flügel raus, geht zur Grundlinie. Schöne Flanke, der Quarry mit dem Kopf scheitert am Zigi. Und dann kommt der Nathan Garcia, der den Abpraller verpasst. Und ich dachte, wie kannst du den nur verhauen? Aber nachher in der Hintertorkamera sieht man, dass der Zigi tatsächlich noch an den Ball reinkommt und den wegboxt. Also eine riesen Parade. Also ich würde sagen, die erste Parade war nicht optimal gewesen, dass er den Abpraller, aber nachher den nachzusetzen, das glaube ich, kann wahrscheinlich auch nur der Zigi so viel vom Bewegungsmotor her in der Schweiz. Und das war wirklich toll gewesen. Ja, und nachher kommen aus meiner Sicht die zwei Goal, die halt einfach den Spiel ein bisschen zu hoch gemacht hat. Man hat unter anderem den Stefanovic eingewechselt, Neuzugang von Luzern 21. Der treibt den Ball für aus der eigenen Hälfte und spielt einen schönen Ball auf den Köbels. Ja, und der Köbels ist dort wieder beim gleichen Spieler, beim gleichen Verteidiger, Ayrola.
Aber ihm tut es gut, dass er mal getroffen hat.
Mega, und das macht er auch schön, versenkt ihn dort in die lange Ecke. Da Silva sieht ein bisschen unmotiviert aus irgendwie, aber verwünscht ihn, glaube ich, einfach auch wirklich auf dem falschen Fuß, muss man sagen. Und das Letzte noch, der Stefanovic macht den Schlusspunkt 4-0. Dort würde ich einfach rausheben, der Pass vom Akolo war ein Wahnsinnspass gewesen, aus der eigenen Hälfte raus. Mit seinem Pass schickt er zwar den Witzig in Lauf, der sehr schnell ist, aber er setzt mit dem Pass einfach zwei Verteidiger gerade außer Gefecht. Der Witzig muss in Anführungszeichen nur seine Schnelligkeit ausspielen, spielt in die Mitte. Stefanovic steht dort allein. Ja, und er zielt sein erstes Goal und ja, am Schluss so eine klare Sache. Wie gesagt, eigentlich das Spiel war ein bisschen mehr umkämpfter gewesen, hat jetzt gesagt. Wenn man rein auf die Statistik schaut, absolut verdient. Ein bisschen weit in dieser Höhe auch.
Aber, und Peter Zeidler hat ein paar gute Moves drin gehabt, finde ich, oder? Ja. Er bringt den Möller von Anfang an und der reüssierte gerade, weil es Glücksgriff. Und nachher auch mit den Einwechslungen vor allem.
Köbels und Stefanovic,
genau. Köbels bringt, ja, der das Ganze dann heimbringt. Genau. Also ich glaube, da hat er das gut gecoacht in dem Spiel und alles richtig gemacht.
Ja, und ja, auch da, der wichtigste Spieler ist nicht dabei mit dem Görtler. Und es funktioniert. Vielleicht muss man mal schauen, ob man immer die wichtigsten Spieler rausnimmt und dann funktioniert es im Verbund. Nein, ich weiss nicht, was es ist. Ich habe gemeint, St. Gallen wird mehr Mühe haben mit dem Ausfall vom Görtler. Und da hat sie jetzt gerade das Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, aber dann gehen wir doch einen Tag weiter, würde ich sagen.
Apropos Ausrufezeichen, gell? Die nicht mitgemacht haben bei 3 Goal. Minimum 3 Goal. He.
Ja gut, es sind ja beide unter der Woche schon im Europa engagiert gewesen. Ja. Beide Mühe gewesen und darum haben sie 1-0 gespielt. Servette hat gewonnen. Nächster Match?
Ja, das ist wirklich.
Ja, aber krass, oder? Ich meine, du hast das Gefühl, Lugano nach dem Spiel unter der Woche gegen Besiktas, wo sie da als 2-0 in das 3-2 gedreht haben, abartiger Match gewesen. Mhm. Hat ja dann auch ein Trainer von Besiktas den Kopf gekostet, also den Trainerjob. Ja. Muss man immer aufpassen, was man sagt. Und Servette ja eigentlich immer eine tief Kanterniederlage unter der Woche auch. Und es war von meiner Seite auch ein spannendes Spiel gewesen. Man hat nichts gemerkt von dem Höhe von Lugano und von dem Tief von Servette. Es sind beide etwa auf gleichem Niveau ein bisschen rumgeginkert. Es war ein Abtasten gewesen, weil beide wissen natürlich voneinander, dass sie eigentlich beide Fußball spielen könnten. Ja. Ja, und eben, also. So eine spannende, wo es dann irgendetwas braucht, wo etwas Spezielles ist. Und wenn man das die 38. Minute anschaut, wo er dann das Goal gegeben hat, also es ist schon sehr interessant. Im Goal haben sie es auch analysiert. Da müssen sie zweimal ein Hand drin gehabt. Mhm. Aber das ist so schnell in dieser Situation, wenn man das anschaut, in der Realgeschwindigkeit, es geht so schnell. Und ich frage mich dann auch so, klar, zweimal geht der Ball an der Hand. Aber.
Hätte ich nicht mal gesehen. Aber es ist gut, dass du es sagst, ja.
Und dann sagen, ja, zuerst mal die Flanke von Bolla und dann plötzlich, also was ich einfach krass gefunden habe, plötzlich liegt der Ball im Crivelli. Dann kommt ja von hinten führen und aus dem Halbfeld und liegt dann quasi im Crivelli vor dem Fuß. Also, dass nur schon der Ball die Flugbahn hat, dass man dann den plötzlich so hat. Irgendetwas muss komisch gewesen sein, muss ja abgelenkt werden und was auch immer. Und ja, klar, zweimal irgendwie an der Hand gewesen und der Wahr hat sich nicht eingemischt und darum würde ich sagen, ja, kann man das Goal auch zählen. Ich finde auch nicht, dass es eine krasse Handbewegung war und dass man den Vorteil hatte. Klar, am Schluss liegt der Ball am Crivelli vor dem Fuß, aber das könnte man auch besser verteidigen aus Lugano-Sicht. Das wissen sie auch. Und ja, und dann steht es 1-0 und der Match ist gelaufen.
Ja, wirklich. Also es ist wirklich, gibt nicht viel zu erwähnen in dem Match. Ich habe mir den auch zu Gemüte geführt und musste sagen,
aber Lugano ist offener geworden, durch das, dass sie haben müssen offener werden und das hat sehr wenig Karten gespielt, weil sie sind in den Konter und in den Angriffen eigentlich zwingender gewesen, aber nicht so zwingend, dass man müssen sagen, dass es jetzt riesig ist. Eine Chance habe ich mir noch notiert, der Bolla, eine Riesenchance, wo er im Saipi fast den Grind weghaut.
Und, wo er auch raus müssen nachher, ja.
Genau, mit Verdacht auf Hirnerschütterung, also es hat nicht schön ausgesehen. Ja, und ganz am Schluss, 97. Minute, könnte es ja dann gleich noch einfach so aus dem Nichts raus zum 1-1 kommen. Joel Mal hat er wahnsinnig gegen den Babic.
Voll. Babic hat noch 1-2 Chancen gehabt. Einmal hätte er den Ball durchlassen
müssen. Er sieht einfach unglücklich aus in seinen Aktionen und merkst, dass das Selbstvertrauen noch nicht so rum ist, wo halt ein Fladi hat, wo momentan andere haben bei Lugano, wo in dem Spiel, aber kommt zum nächsten Spiel.
Ich würde sagen, da gibt es mehr zu erzählen, genau. Ja, Lausanne hat gegen Luzern gespielt. Spannendes Spiel von Anfang an. Hat Lausanne Druck gemacht, hat, glaube ich, etwas machen als ihre Serie, dass sie immer ein bisschen gut mitspielen, aber immer verlieren. Und hat auch schon relativ früh einen Eckball gegeben für Lausanne. Ja, wo dann nachher schön vom Bernett, der den Kopfball macht, dann, wo der Loret schön. Also, sag ich, flache Eckball, wo der Bernett nachher schießt und der Loretz schaut einen schönen Aussenpfosten. Weiss nicht, ob der den wirklich gesehen hat. Der hätte können.
Er ist so langsam gekommen.
Aber vielleicht
hätte er das gesehen. Das sind die Schlimmsten.
Nein, voll. Ja, und irgendwie 2 Minuten später hat es auch noch eine lustige Eingabe gegeben, also irgendwie eine Flanke, wo der Letizia irgendwie an die Latte hätte müssen klären. Wäre so eine hässliche gewesen, irgendwie wirklich so ganz mühsam für einen Goalie. Ja, und dann in den Anfangsminuten hat es irgendwie das Spiel ganz komisch angefangen. Also, Lausanne war besser im Spiel gewesen. Der Wolfensberger, der Schiri, verteilt 2 gelbe Karten nach 10 Minuten insgesamt schon gegen Lausanne, wo beide viel zu hart sind aus meiner Sicht. Dann habe ich gedacht, ui, okay. Wie kommt euch das raus?
Die Linie hat er bis zum Schluss durchgezogen.
Ja, das war irgendwie eine spezielle Linie gewesen, genau. Es hat ja noch einen Penalty-Check gegeben für Lausanne. Mein Gott, das war auch noch.
Eine Grätsche gewesen für den Becker?
Absolut, ja. Ich habe auch nicht verstanden, dass man dort den War-Check ansetzt. Ich weiß nicht, ob man das Kontingent hat, weil später hat es eigentlich mal eine Situation gegeben, wo man sie hat vielleicht können, wo man den Check hat können machen wegen Penalty. Aber nachher, wie aus dem Nichts, hat es mich gedacht, hat Luzern plötzlich einiges Mal sich ein bisschen ins Herz gefasst und von hinten raus schön kombiniert. Am Schluss kommt er zum Yashari, der einen Doppelpass spielt mit dem Filiger. Und den sieht man halt klasse von einem Yashari. Der Kopf ist oben, platziert in die lange Ecke. Auch der ist langsam gekommen eigentlich, aber die Lausanne bleiben einfach stehen, verteidigen. Also wenn jemand einen Doppelpass spielt, musst du halt mit dem mitgehen oder übergeben. Also das lernt man schon beim Nachwuchs, wenn wir beim TV bleiben. Und macht es aber schön, der Yashari. Goalie sieht auch nicht perfekt aus, aber eben ist einfach auch schön platziert gewesen.
Ja, und das ist das Highlight von der ersten Halbzeit. Definitiv kann man das ausstreichen.
Ja, genau. Auf der anderen Seite hat vielleicht noch der Sam die grosse Chance gehabt, wo der Lorenz mit dem Fuß gehabt hat. Das ist vielleicht defensiv einfach noch die grosse Chance gewesen, genau. Ja, und dann hat die zweite Halbzeit irgendwie angefangen. Und das Spiel hat nicht wirklich hat nicht so richtig anlaufen, hat es mich jetzt gedunkt. Und nach 10 Minuten ist irgendwie aus meiner Sicht so gerade der rechte Knickschlag gekommen, wo die Verletzung vom Becker. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Ich persönlich würde sagen, wenn er sich kein Kreuzband kaputt gemacht hat und bis Ende Saison draussen ist, würde mich das erstaunen. Ich hoffe es für ihn. Aber dort hat man schon ein bisschen gemerkt, das hat er als Luzerner, glaube ich, schon recht ein bisschen ja, ein mulmiges Gefühl gegeben und dann sind es noch eines mehr von der Rolle gewesen. Der Willimann ist dann eingewechselt worden, der Innenverteidiger, der Junge. Ja, und nachher hat es 10 Minuten später das können Lausanne ausnutzen, dass man irgendwie noch nicht auf der Höhe war bei Luzern. Ein Freistoß. Cablo ist als Goalschütz gewertet worden. Ich persönlich habe gemeint, es ist eigentlich ein Eigengoal, wo der Haas wahrscheinlich ins eigene Goal ablenkt. Kommt aber nicht mega drauf an. Es ist einfach ein Freistoß auf den ersten Pfosten.
Aber Standard, oder? Ich meine, Standard, wenn du den Mann verlierst, der irgendwie 1,97 gross ist. Geschickt gemacht von Lausanne, dass man das wie so ein bisschen ausgenutzt hat.
Absolut.
Und geschickt gemacht kann man dann nachher von den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich auch reden, aber ja.
Ja, oder vielleicht ungeschickt gemacht. Also eben,
ja, es hat
ja
dann zwei Penalties.
Genau. Also es hat zwei Penalties gegeben, kann man ja gerade sagen, in der 73. Minute. Eben der Willimann hat dort am Sanchez im 16er am Trikot gezupft. Für mich ganz, ganz klare Penalty. Dort hat der Wolfensberger noch ein bisschen gezögert.
Aber das ist eh komisch. Ja. Dass es erst immer wegschaut und dann etwas anderes geht und dann auf den Penalty. Also ich habe ein paar Mal auch bei der Bundesliga gedacht, also was ist jetzt da genau? Denn also, wieso macht er jetzt das? Wieso schaut er? Also man ist sich nicht ganz sicher und dann schaut man zum Assistenz oder was und macht irgendwo, findet man dann doch etwas. Und, also für mich ist es, ich finde, das T-Shirt zu, das ist für mich kein Penalty.
Echt? Für mich, es ist ja dann Millisekunden. Wenn du Millisekunden vorher loslässt, ist es kein Penalty. Er lässt sich auch schnell okayen, aber es ist eben dort, glaube ich, eher clever gemacht von Sanchez. Er nimmt die Offerte halt an und ja.
Also ich sage 99% wird dann nicht Penalty treffen.
Ja, aber du kannst ihn natürlich auch nicht zurücknehmen, weil es kein klarer Fehlentscheid ist.
Genau, das ist halt das Problem.
Genau. Und der Thyssen hat dann auch müssen sagen, er macht es ganz klar, haut ihn an die Unterlatte und dann eine schöne Masche. Ja, und dann ist der arme Willimann 4 Minuten später wieder im Mittelpunkt. Ballannahme vom Suzuki. Willimann lässt das Bein stehen, zieht das Bein zurück. Suzuki hängt, glaube
ich. Läuft rein, ja. Also läuft ins Bein.
Aber wahrscheinlich Oberschenkel rein, für mich eine absolute Frechheit. Für mich klare Schwalbe. Wirklich nicht einmal wahrgecheckt wurde. Also dort, ich sage jetzt einfach mal so, es hat nichts verändert. Lausanne ist viel besser.
Es wäre 2-1 gestanden.
Genau, es wäre 2-1 gestanden. Lausanne die viel bessere Mannschaft gewesen, sicher in der zweiten Halbzeit, aber...
Ja, definitiv, also wollen wir nicht diskutieren. Ja,
aber der Penalty, muss ich sagen, da bin ich wirklich sauer gewesen. Und das ist jetzt nicht weg mit der Luzernerbrille, sondern ich hasse Schwalben und den Suzuki. Gell? Und Freistoß Luzern und dann wäre es wieder ein offenes Spiel gewesen, aber dann ist das Spiel eigentlich wirklich gelaufen gewesen. Dann ist auch nichts mehr passiert, ehrlich gesagt.
Hätte man eigentlich nicht müssen Willimann für die Szene noch einen gelben geben? Dann wäre es nämlich die gelb-rote gewesen.
Ich habe es eigentlich erwartet, wenn man schon pfeift. Ich weiss auch nicht. Ich verstehe, glaube ich, jetzt langsam eher zu wenig vom Schiedsrichter. Von dem her, ja.
Gehen wir weiter.
Gehen wir lieber weiter, ja.
Ja, so,
grosses Spiel.
Genau, richtig. Und wir haben ja diskutiert letzte Woche mit dem reingedruckt. Und Basel hat eigentlich bisher nichts zu verlieren gehabt. Und dann kommst du auf Bern in ein ausverkauftes Stadion und das denkbar schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass du früh ein Gegengol bekommst, also dass die ganze Selbstvertrauen, also was noch oben ist, oder wo du denkst, jetzt kann man nichts verlieren und dann kassierst du gerade in der dritten Minute ein Goal. Ecke Ugrinic, Kamara, der dort ein bisschen rumwuselt und schlussendlich steht dann Samé am richtigen Ort. Auch hier wieder für mich, IB unter der Woche gegen Roter Stern habe ich geschaut. Sehr ein interessantes Spiel gewesen. Und ich gefragt, wo ist denn Samé in der Champions League? Wird der nicht gebraucht? Und anscheinend in der Liga ist er dann hässig, weil er immer in der Champions League nicht spielt. Also klar ist das schön, wenn als Trainer dann so einer kann springen und dann reüssiert gerade. Aber ja, vielleicht hätte man auch in der Champions nicht können brauchen. Man die eine Chance vom Govila hätte Samé vielleicht gemacht.
Ja,
also hätte Fahrradkette. Genau.
Da muss man vielleicht sagen, jetzt in dem Fall, ich bin jetzt nicht mega Fan von Rolf Ringer, aber er hat auch so gesagt, hey, look, wenn du die Mannschaft ein bisschen neu zusammenstellst, irgendwie anderes System, was auch immer machst, lass vielleicht irgendwie da mal gegen Mann spielen. Und du hast ja gesehen, es ist halt einfach am Schluss auch ein Fehler, auch wenn das der Nsame immer gut macht, das wissen wir, dass der Goal schießen kann, aber Aber das ist auch nicht ganz so clever verteidigt vom FCB.
Nein, und der FCB hat eigentlich per se nicht ein schlechtes Spiel gemacht. Sie waren bemüht gewesen, aber halt aus meiner Sicht ziemlich glücklos. Und eben, nebenan ist ein IB, wo halt dann einfach auch die Effizienz ausstrahlt. Mhm. Und IB hat wirklich nur das Nötigste gemacht in dem Spiel, finde ich. Also, wenn kurz schnell den Motto Ding aufteilt, wenn sie ihm hätte müssen sein, schnell zeigt, hey, schau, wir schießen da noch das Goal, dann machen wir dort noch eins und, ja. Ja, schlussendlich haben sie drei Goal geschossen.
Also sie haben drei Goal geschossen gehabt, oder? Und das ist, eben, sie machen drei Goal, Basel hat zwei Schüsse aufs Goal gehabt, eine grössere Chance, Kess, oder? Das ist, ja, am Schluss macht es das aus.
Ja, und eben so die Spielzeuge, die ich dann auch gesehen habe, zum Beispiel in der 39. Minute dann Males auf den Blumen und der sieht, oder sieht aber nicht, oder spielt nicht mit, und der Garcia steht dann dort allein am Strafraum. Finde ich, vorher war es gut gespielt gewesen. Man hat gemerkt, man hat die ganze Verteidigung auf die linke Seite getrieben von Basel, man hat das wie meist auf das eingenickt, und dann hat man gemerkt, ja, man hat einfach den Garcia auf dem Strafraum vergessen.
Ja, aber ist auch fast unmöglich zum Verteidigen, oder? Also, ja, ja. Wenn du eben, siehst, also, der Ball wird ja noch durchgelassen, oder? Also wird ja noch sogar noch durchgelassen, oder? Du spekulierst auf den Ersten und nachher der Aussenverteidiger, dass der, also klar, eben, du weißt, dass der Garcia kann flanken und in dem Fall auch schiessen, aber
ist einfach, dass er schiessen kann, haben wir bis jetzt noch nicht so gewusst.
Das ja, vielleicht hat er einfach geflankt und hat so einen Schuss aus.
Wer weiß, auf jeden Fall steht es dann 2-0 und auch wieder, oder? Blöder Zeitpunkt, da gehst du mit einer 2-0 in Pause in Bern. Ja. Und die zweite Hälfte, ja, die ist dann sehr zäh gefunden. Beide Seiten, man hat versucht, man hat gemacht und irgendwie, es hat aber trotzdem weder Kopf noch Fuß gehabt und.
Ja, vor allem, also, der FCB, die erste Halbzeit habe ich eigentlich, trotz dass sie dort 2-0 hinter drin waren, eigentlich die massiv bessere Halbzeit gefunden von Basel. Wenn man die zweite Halbzeit anschaut, haben sie fast nichts mehr können kreieren. Das ist so, also, das hat mich dann enttäuscht. Wenn du 2-0 hinter bist, musst du doch irgendwie auf das können reagieren und dich nicht irgendwie zurück ins Schneckenloch ziehen, weiß auch nicht, aber, ja.
Ja, aber wie der Heidler vorher gesagt hat, sie müssen sich ja das Selbstvertrauen jetzt wie Punkt für Punkt, ja, müssen sich das wieder erarbeiten.
Und wahrscheinlich nicht gegen IB, ja.
Wahrscheinlich nicht gegen IB. Ja, aber ja, trotzdem, was dann noch passiert ist, zweite Halbzeit, 79. Minute. Schön, das dürfte dann auch nicht passieren, dass dann, ich weiss nicht, was dort war, alle im Tiefschlaf oder so. Und,
fünfmal hat er jemanden aufgezogen, oder, gell? Zum den Schuss antäuschen, hat es irgendwie ausgesehen, oder? An der Strafe rumkant. Dann musst du einfach irgendeinen abseppeln, der Mensch. Also, das kann ja nicht sein, dass der durch den ganz, also, am Strafraum entlang kann laufen, oder? Und jedes Mal aufziehen, also, ja.
Kann man nicht vor, wenn es jetzt 0-0 gestanden wäre, der zu dem Zeitpunkt noch, dass man dort, da hätte man einfach Gelb gezogen. Also, gar nicht jetzt mal
raus, denke ich auch.
Ja, vielleicht ist das geschuldet dem, aber ja, hinten einer nach dem anderen antäuscht, ausgenommen und am Schluss Haupten entdecken. Und so steht es 3-0. Wenn man das Resultat anschaut, ein klares, deutliches Resultat, aber wenn man das Spiel anschaut, ich glaube, da kannst du als Basel viel mitnehmen, viel Positives mitnehmen und ja, klar, jetzt kommt wieder so eine Pause, wo man immer mit dem macht und ja, Basel ist jetzt letzt.
Ja. Definitiv, ja. Und wenn wir vorausschauen, was so als nächstes auf sie wartet und auf die anderen wartet.
Ja, ich weiss nicht, ja, müssen wir ja fast.
Ja, ich würde sagen. Aber dann nehmen wir das Bier noch dazu. Ja. Schon.
Super League Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Lust, Biervielfalt von der Schweiz zu entdecken? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, es geht zwar noch fast eine halbe Ewigkeit, bis die nächsten Spiele vom 11. Spieltag stattfinden. Am 21.10. Fährt die Runde an, 21. und 22.10. wo die Runde gespielt wird. Ich finde, es hat ein paar richtig geile Spiele dabei, vor allem der Samstag lädt ein.
Derby Lausanne, oder meinst du?
Ja, richtig, genau. Ja. Also ein Lausanne-Derby ist zum Beispiel, oder? Lausanne-Uschi gegen Lausanne-Spach. Ich glaube, ist spannend, wie das rauskommt.
Es wird ausverkauft sein, es wird riesen Stimmung sein.
Ich glaube auch, immer. Ja. Ich glaube sogar, die Leute stehen sogar auf der Tartanbahn rundum, irgendwie, sogar dort. Nein, ich rede natürlich eher vom Spitzenkampf, der sich jetzt anbietet. Das ist nicht der gewesen, jetzt IB gegen Basel, weil wir ja gehört haben, Basel ist nicht dort oben. Nein, es ist IB gegen FCZ und ich bin mega gespannt, wie das wird. Vielleicht noch ein bisschen ein Vorteil für den FCZ, auch wenn sie auswärts spielen, dass sie vielleicht weniger Nazi-Spieler mit abstellen. Vielleicht hat das irgendwie einen Vorteil. Weiß es nicht. Ich glaube, das wird ein tolles Spiel, vielleicht sogar ein wegweisendes Spiel. Also ich meine, IB wäre ein Punkt nach Verlustpunkt voraus. Ist es wichtig, dass man den Sieg holt? Aber natürlich genauso für FCZ. Am gleichen Tag spielt dann noch so ein die zwei, die in der Krise sind. Obwohl, Servet hat sich ja vielleicht ein bisschen befreien mit Basel gegen Servet. Bin ich sehr gespannt, was der Heiko Vogel jetzt in diesen zwei Wochen auch wieder ein bisschen auf die Beine stellen. Hat er jetzt Zeit für die Mannschaft?
Ja, ein wegweisendes Spiel.
Ich würde sagen, ja. Also, weil langsam muss man da schon aufpassen, oder? Dass man nicht Ladler abreißen unten, weil wir haben letzte Woche darüber geredet. Der Top-6-Platz, der ist Pflicht eigentlich für alle. Aber vor allem für Basel, denke ich jetzt mal. Ja, dann am Sonntag spielt Winterthur gegen St. Gallen auf der Schützenwiese. St. Gallen hat sich warm geschossen. Jetzt werden sie rasch wieder ein bisschen runtergeholt, weil sie eine Nazi-Pause haben. Da würden sie wahrscheinlich gerne...
Und spielt auswärts.
Also das Auswärtsgesicht, denkt daran. Hat bisher noch nicht gut ausgesehen. Nach GC, nach seinem Befreiungsschlag, sage ich jetzt mal, gegen Lugano, der sich gegen Servet hat lassen typieren. Ja, ich bin gespannt, ob da GC etwas mitnehmen kann aus dem höheren Sieg. Und gleichzeitig findet auch noch FC Luzern gegen Yverdon statt. Und du hast, glaube ich, gesagt, es sollte ja wahrscheinlich die letzte Runde sein von diesen Partien, die noch nie gespielt worden sind. Nach dieser Partie wissen wir,
Kennt man sich nachher?
Kennt man sich, ja.
Dann
werden auch Tipps besser, denke ich.
Richtig.
Ja, aber wir wünschen euch sicher schöne Nazi-Pause. Eben, geniessen es beim Nazi-Spiel schauen. Ich habe wieder mal fußballfreie Zeit, grösstenteils.
Geniessen das schöne Wetter.
Geniessen das schöne Wetter, würde ich auch sagen, ja.
Und bis in zwei Wochen.
Genau. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.